Hier ist Bolz und Mannert und heute haben wir ein echtes Schwerpunktthema, eins der vielleicht entscheidendsten Themen, um gerade so unsere Debatte zu verstehen, nämlich die Macht der Sprache. Die Macht der Sprache und da ist natürlich jetzt Professor Bolz der absolute Experte auf diesem Gebiet, deswegen wollen wir das heute einmal auswälzen.
Ich bin ein Ferien. Wir schaffen das.
Ja, um keine Sendung ohne Friedrich Merz zu machen, steige ich trotzdem mal mit Friedrich Merz ein bei diesem auch sehr abstrakten Thema, die Macht der Sprache. Er hat nämlich Epiktet zitiert im Spiegel, also ein sehr intellektueller Bundeskanzler, und hat folgendes Zitat eben dort wiedergegeben: Nicht die Taten bewegen die Menschen, sondern die Worte über die Taten.
Wenn man es jetzt mal gut meint mit Friedrich Merz, kann man da zweierlei anknüpfen. Zum einen ist es ja ein mittlerweile gängiger Topos geworden von Politikern, die sachlich nichts auf die Reihe bekommen, ihre missglückte Politik als Kommunikationsproblem darzustellen. Das ist sicher ein sehr, sehr wichtiges Thema, das uns immer wieder begegnet. Und die zweite Dimension, die dieser kleine Satz für uns eröffnet, ist die, dass tatsächlich Politik zum großen Teil Wortpolitik ist und dass Sätze tatsächlich die Welt bewegen können. Das stimmt und dafür gibt es gute Beispiele. Ich denke, bei dem Kommunikationsthema haben wir es meistens mit einer Ausrede zu tun. Also dass tatsächlich Sachpolitik unsinnig ist oder gescheitert ist und dass das dann auf Kommunikation abgewälzt wird. Aber bei dem Thema Wortpolitik im weitesten Sinne und in einem emphatischen Sinne, da muss man sagen, ist das eigentlich ein sehr, sehr positives Thema. Denn darin steckt, dass wir in der Lage sind, viele politische Themen und viele politische Probleme rein in Sprache aufzulösen, also sprachlich aufzulösen. Da genügt eigentlich schon das Stichwort Diplomatie. Nicht? Die Diplomatie ist ja der Versuch, echte politische Probleme in sprachlichen Prozessen aufzulösen, mehr oder minder. Was zurzeit ja gerade nicht so gut gelingt, also in der Aktualität, in der wir uns befinden. Aber das ist natürlich ein Utopikum, nicht? Das muss man sagen. Das ist ein grandioser Gedanke, dass da, wo wir früher uns die Köpfe eingeschlagen haben oder da, wo früher real gekämpft wurde, jetzt im Austausch von Worten, von Sprache, Probleme gelöst werden können. Also das ist sicher eine utopische Dimension, die wir gewonnen haben gegenüber reinen machtpolitischen Auseinandersetzungen.
Mhm. Das wird ja viel auch darüber geredet, dass man sagt, naja, bestimmte Worte, ne, die sind sozusagen gespinnt, also sowas wie eben Energiewende und so weiter. Aber man fragt sich ja doch, wie viel Macht liegt eigentlich wirklich in dieser Sprache? Sie haben ja auch das Beispiel der Diplomatie gerade angesprochen. Man könnte ja auch ein bisschen kritisch sagen, so viel Rolle spielen doch da vielleicht die Worte gar nicht, sondern im Endeffekt stehen da immer Interesse gegen Interesse. Wer sich durchsetzen kann, setzt sich durch. Die Diplomatie quasi formalisiert es dann vielleicht irgendwo, aber kann wirklich jetzt sozusagen durch eine besonders gute Form der Kommunikation ein Krieg beigelegt werden?
Sie haben sicher recht, dass letztlich natürlich Interessen, Machtinteressen, wirtschaftliche Interessen das Bestimmende sind. Aber Worte können darüber entscheiden, ob die Durchsetzung bestimmter Interessen akzeptiert wird auf beiden Seiten. Also man sagt ja auch, spricht ja oft von Gesichtswahrung. Also können beide Seiten bei einer Kontroverse das Gesicht wahren? Nehmen wir jetzt beispielsweise den Iran-Konflikt, den Iran-Krieg. Gibt es da eine Lösung? Kann es eine Lösung geben, wo beide Seiten, Iran und auf der anderen Seite Amerika und Israel, gesichtswahrend zu einer friedlichen Lösung kommen? Wenn wir diese Lösung dann analytisch angucken, um bei dem Beispiel zu bleiben, werden wir natürlich feststellen, da haben sich bestimmte Interessen durchgesetzt. Aber wie setzen sie sich durch? Setzen sie sich durch in einer Weise, dass sie auf der anderen Seite Ressentiments auslösen? Oder setzen sie sich so durch, dass sie der anderen Seite die Möglichkeit der Gesichtswahrung lassen. Also so würde ich Diplomatie begreifen, so würde ich Wortpolitik begreifen. Natürlich geht es um handfeste Interessen, geht es um handfeste Machtpolitik, aber wie das verkauft wird, wie das der Bevölkerung, wie das den Wählern verkauft wird, das ist Sache der Sprache. Und es ist ja auch umgekehrt so, dass eine Politik gegenüber der eigenen Bevölkerung sehr, sehr wesentlich davon abhängt, wie sie sprachlich präsentiert wird. Also wie verkauft man die eigene Politik, also wie verkauft eine Regierung die eigene Politik dem eigenen Volk? Das nennt man dann nicht Diplomatie, das könnte man Public Relations oder wie auch immer nennen oder eben politische Kommunikation im Märzschen Sinne, aber das entscheidet darüber, wie die Reaktionen darauf sind, ob die Leute wütend schlucken, was man ihnen da vorkaut oder was man ihnen bietet, oder ob sie das als eine vernünftige Entwicklung oder als eine notwendige, unausweichliche Entwicklung annehmen. Nehmen wir etwa solche Themen wie Gesundheitsreform, Rentenreform. Man ahnt ja, das tut weh, was da entschieden wird. Das tut vielen sehr weh. Aber deshalb stellt sich jetzt die Frage, wie wird das sprachlich verkauft? Wie wird das präsentiert?
Ja, und das ist ja wirklich die Frage, wie viel Macht liegt in diesen Wörtern? Weil man hat ja oft das Gefühl, die Politik versucht dann so Euphemismen und so Worte zu finden, um ihre Politik zu verkaufen. Und das ist ja oft extrem lächerlich. Ja? Also sozusagen diese ganzen Bandwurm-Gesetz-Namen, die dann die große Koalition immer wieder empfindet, gutes Wohnengesetz so. Also das ist ja irgendwie lächerlich. Gleichzeitig ist es ja eine lange linke Agenda, sozusagen Worte zu prägen und zu verändern und darüber Macht auszuüben. Das ist ja auch so ein linkes Diskursthema eigentlich. Und wie viel Macht liegt da wirklich drin in den Worten nur?
Ja, dass das ein linkes, vor allen Dingen linkes Thema ist, liegt natürlich daran, dass die Linken im Regelfall eine große Bildungskarriere aufweisen können. Also sie sind Gymnasiasten, sie sind Studenten, oft sogar auch dann noch in akademischen Berufen tätig. Das heißt, sprechen, Sprache, schreiben, lesen, reden ist mehr oder minder ihr Alltag. Im Gegensatz zu den meisten konservativen oder bürgerlichen Menschen, deren Lebensalltag irgendein handfester Beruf ist. Ja, also die können auch schreiben, lesen und reden, aber das ist nicht ihr eigentlicher Job, das ist nicht das Zentrum ihres Lebens. Und deshalb haben die Linken da immer einen großen Vorteil. Also sie wissen erstens, wie man mit Sprache umgeht. Und zweitens erkennen sie natürlich auch deutlicher als die Konservativen oder Bürgerlichen, welches Machtpotenzial in der Sprache selbst liegt, also im Prägen bestimmter Ausdrücke. Nehmen wir etwa aus der Woken-Welt so Begriffe wie Diversität, Buntheit, Multikulturalismus. Das sind ja alles Prägungen, die eine sehr konkrete Politik mit einem wohltätigen, gefühlsseligen Mantel umgeben. Nicht? Also wer ist schon gegen Buntheit? Wer wäre gegen Diversität? Wer gegen Vielfalt? Niemand. Ja? Alle sind dafür. Und wenn es einem gelingt, die eigene Politik mit diesen Begriffen zu verkaufen, dann ja, ist möglicher Widerstand schon fast, ja, wird sehr, sehr schwierig.
Aber das heißt eigentlich, diese linke Erzählung, die sagen das ja auch immer so rum, sowas wie, ja, die das Gendern, ja, das ist ja die, das hat also eine unglaubliche patriarchale Macht, ja, das generische Maskulinum und so weiter. Und das muss man jetzt auflösen. Jetzt unabhängig sozusagen von dem, wo sie jetzt sagen, ob das richtig oder falsch oder bescheuert ist, aber sie würden eigentlich sagen, die Analyse stimmt erstmal, dass eigentlich unglaubliche Macht in solchen Sprachkonstellationen liegt.
Ja, das ist natürlich richtig, dass die Sprache natürlich auch Machtverhältnisse reflektiert, und zwar von Alters her, also nicht im Sinne von neu erfundener Sprache, das gibt es auch immer wieder. Ja. Das Barock beispielsweise ist berühmt für diese langen Wörter. Ja. Dafür macht man sich in anderen Ländern auch über die Deutschen lustig, dass sie diese Bandwurm nicht nur Sätze, sondern Bandwurmwörter geprägt haben. Bürokratendeutsch, ja, das ist ein typisches Produkt des Barock schon. Also das ist keine schlimme neue Erfindung der Linken. Aber das ist richtig, dass die Sprache natürlich auch immer Machtverhältnisse gespiegelt hat, reflektiert hat. Und die Frage ist nur, spürt man tatsächlich auch die Implikationen, die das hat, wenn man sich über Jahrhunderte an etwa das generische Maskulinum gewöhnt hat? Spielt das wirklich noch eine Rolle? Ich meine, diese Spekulationen gehen sehr weit. Da fragt man sich, viele fragen sich auch, was bedeutet das eigentlich, dass die Sonne bei uns weiblich ist? Aber in vielen anderen Sprachen ist die Sonne männlich. Ja, bedeutet das irgendetwas? Ja. Hat das irgendwelche Folgen? Und das könnte man für viele andere Wörter auch überprüfen. Also spielt die Zuordnung des Geschlechts zu einem Wort irgendeine bedeutsame Rolle? Prägt das das Denken? Prägt das eigene Verhalten? Nun, ich sehe das natürlich nicht so dramatisch wie die Woken oder wie die politisch korrekten Sprachwissenschaftler heute. Aber das lässt sich nicht bezweifeln, das stimmt, weil die Sprache natürlich ein Produkt unserer Geschichte ist. Und in unsere Geschichte ist eine Geschichte von Machtstrukturen, das ist ganz klar.
Und jetzt geht es aber darum, diese Sprache sozusagen wirklich bewusst, aktiv, geplant zu verändern. Das ist ja die linke Agenda. Und das ist ja wieder die Frage, geht das überhaupt? Also ist Sprache erstmal irgendwie einfach die Reflexion unserer wie auch immer gearteten Kultur, die sich irgendwie natürlich entwickelt? Oder kann man diese Sprache tatsächlich bewusst verändern? Weil da könnte man jetzt auch wieder sagen, gibt es ja auch so linke Versuche, die dann sehr lächerlich sind. Ja, so dass wir jetzt nur noch von People of Color reden oder so. Also da gibt es ja auch so lächerliche Versuche. Aber geht das sozusagen wirklich, dass man Macht ausübt, indem man aktiv die Sprache verschiebt?
Ich versuch's mal freundlich aus Seite der Wokeness zu betrachten, das Thema. Da gibt's nämlich, glaube ich, zwei sehr unterschiedliche Strategien. Es gibt zum einen tatsächlich die Strategie, bestimmte Redewendungen durchzusetzen, indem man sie immer wieder wiederholt. Mir fällt beispielsweise was ganz Harmloses ein. Viele werden sich gar nicht mehr rückerinnern daran, dass das irgendwann mal erfunden wurde, nämlich zu sagen, die Regierung hat XY auf den Weg gebracht. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, wann das zum ersten Mal aufgetaucht ist. Und dann wurde das immer weiter wiederholt. Immer wieder wurde irgendetwas auf den Weg gebracht, um mehr oder minder zu sagen, da werden gar keine Entscheidungen getroffen, sondern das ist ein Weg, der eigentlich schon selbstverständlich da war. Und endlich hat die Regierung eine Politik auf diesen Weg gebracht, der natürlich der richtige und der vernünftige Weg ist. Also das ist eine Form von Wortpolitik, sehr erfolgreich in vielen Zusammenhängen. Aber es gibt auch eine andere Form von Wortpolitik, die nicht versucht, Redeformen durchzusetzen, sondern die versucht einzuschüchtern. Also ich glaube nicht, dass die verrückten Oberseminarteilnehmer, die solche Dinge wie People of Color oder Sie müssen mir helfen, LBTQ, ich krieg's nicht
LGBTQ.
Sehr gut, vielen Dank. Also ich glaube nicht, dass ernsthaft jemand so verrückt ist, zu denken, dass normale Menschen derartige Ausdrücke dann benutzen in ihrer Alltagssprache, sondern man will damit einschüchtern. Also man will ihnen klar machen, hier gibt es Probleme allergrößten Ausmaßes, die solche Bezeichnungen brauchen. Und da ihr offenbar zu blöd seid, um auch nur nachzusprechen, was wir euch vorsprechen, müsst ihr offenbar einsehen, dass wir als die Elite, als die Avantgarde hier maßgeblich sind in der Lösung der entsprechenden sozialen Probleme. Also es gibt sehr unterschiedliche Formen, mit Sprache Eindruck zu machen und zu beeindrucken. Also auch das Elitäre ist eine Technik, Macht durch Sprache auszuüben. Und das weiß ja jeder, der sich mal mit einem wissenschaftlichen Text beschäftigt hat, dass diese wissenschaftlichen Texte zum großen Teil komplett unverständlich sind. Ja, für jeden normalen Menschen, auch für Leute, die schon studiert haben, komplett unverständlich sind. Aber gerade das ist auch ein Machtgestus. Damit signalisiert man, man hält euch auf Abstand. Ja, ihr seid zu blöd für so etwas. Wir müssen das für euch denken und für euch formulieren. Und ihr kriegt dann vielleicht, wie würde man heute sagen, das Ganze in einfachem Deutsch.
In einfacher Sprache.
In einfacher Sprache. Wir werden euch dann die Ergebnisse unseres elitären Nachdenkens in einfacher Sprache anbieten und das könnt ihr dann versuchen auswendig zu lernen. Also wie gesagt, verschiedene Techniken. Die Technik, die natürlich am erfolgreichsten, denke ich, ist, ist diejenige, Formeln durch ständiges Wiederholen in den Alltagsgebrauch allmählich einzuführen. Aber das geht natürlich mit verrückten Formulierungen wie etwa People of Color nicht.
Ja, also vielleicht mal ein Beispiel, an dem man das vielleicht festmachen kann, was ich jetzt mal für das mächtigste politische Wort in Deutschland überhaupt halten würde, ist das Wort rechts.
Ja,
also das Wort rechts in Deutschland muss man sich schon mal vergegenwärtigen, oder? Welche Macht dieses Wort hat, das Wort rechts, wie wir es in Deutschland fassen.
Ja, das ist allerdings, würde ich sagen, nicht eine reine Erfindung, sondern das stützt sich ja auf eine Erzählung, also auf eine Geschichte, nämlich eben die Geschichte des deutschen Volkes, dessen negativer Höhepunkt die Nazizeit ist. Und im Grunde ist damit impliziert, wir erzählen die ganze Geschichte Deutschlands aus diesem Schwerpunkt oder aus diesem Zentrum Nazizeit heraus. Die Nazis waren, ich sehe es ein bisschen anders, aber das ist die allgemeine Meinung, rechtsextrem. Also viele Historiker, die es genauer betrachten, sehen sehr viel mehr Ähnlichkeit mit linken Bewegungen. Deshalb ja auch Nationalsozialismus. Ja. Aber durchgesetzt hat sich, die Nazis waren rechtsextrem. Ja. Und eben wie der Faschismus, und das ist mehr oder minder alles dasselbe. Und da wir, wenn man so will, unsere ganze Geschichte aus dem vor dem Hintergrund der Nazizeit betrachten, gibt es nichts anderes als das Problem des Umgangs mit dieser Zeit und damit mit rechts, mit dem Rechtsextremen. Sodass also alles Böse rechts ist und alles Gute logischerweise dann links ist. Also mit dieser manichäischen Spaltung betrachtet man im Grunde alles, was in Deutschland geschieht oder was in der Welt geschieht. Insofern ist rechts dann ein auch, wenn man so will, historischer Begriff. Er ist zwar aus einer unglaublich einfachen Deutung der Nazizeit heraus entwickelt worden, aber er hat verfangen im historischen Bewusstsein, wenn man so will, der Deutschen oder auch der weltweit gilt das so. Und insofern brauchte man im Grunde diese Geschichte nur immer wieder neu zu erzählen, um dem Begriff rechts diese tabuistische Bedeutung zu geben. Es ist ein Begriff, mit dem man tabuisieren will, mit dem man sagen will, nicht berühren, nicht anfassen, nicht in diese Richtung weitergehen.
Peter Höris hat da ja ein tolles Buch auch drüber geschrieben. Er sagt ja so, die Nazis waren so eine Catch-all-Partei, also so eigentlich weder links noch rechts, sondern wollten eigentlich den Links-Rechts-Gegensatz so überwinden hin zu einer Volksgemeinschaft eben. Aber ich finde trotzdem, also nochmal um diesen Begriff, welche Macht er hat, weil eigentlich ja jede latent rechte Position in Deutschland von vornherein dazu genötigt ist, zu sagen, so konsequent, sage ich mal, sind wir gar nicht, so rechts sind wir gar nicht. Also es ist ja eine unfassbare auch Unterwerfung, also auch einen unfassbaren Generalverdacht, der gegen jede konservative Position ins Feld geführt wird, also auch eine von vornherein entschuldigende Notwendigkeit, also dass man sich eigentlich entschuldigen muss. Das ist schon, finde ich wirklich, verrückt eigentlich, wie weit es, also auch, dass eigentlich die politische Ordnung aufgelöst wurde hin von so einem pluralistischen Bild nach dem Motto, es gibt halt links und rechts und vielleicht die richtige Politik, das ist ja daraus die Folge, liegt so in der vielleicht Synthese am Ende oder so, ja. Und jetzt wurde das ja aufgelöst, denn es gibt eigentlich nicht mehr links und rechts, sondern es gibt ja eigentlich gut und böse. Nur
noch. Ja, richtig. Ja, früher war ja der Lieblingsbegriff der Politiker die Mitte. Ja. Also sie wollten die Mitte sein. Nun hat sich allerdings ja die Linke selbst zur Mitte erklärt, sodass automatisch das, was früher Mitte war, rechts ist. Ja. Also wenn man die politische Topografie einfach mal zu Ende denkt. Das ist eben das, was wirklich bedenklich ist, dass nicht nur rechte Positionen illegitim sind, böse sind, als dämonisch gelten, sondern dass eben auch die Leute, die politisch tatsächlich in der Mitte sind, aufgrund dieser Verschiebung jetzt als rechts gebrandmarkt werden können und in diese Situation versetzt werden, dass sie sagen, ja, aber das stimmt doch gar nicht, so bin ich gar nicht, das meine ich gar nicht. Das ist natürlich, das zeigt, wie man mit diesen Begriffen umgehen kann. Da funktioniert es, würde ich sagen, aus historischen Gründen, ja bei uns in Deutschland. Ja. Das würde, glaube ich, nicht so funktionieren mit einem Begriff, den man ganz ähnlich versucht zu benutzen, nämlich weiß. Ja. Also jetzt gerade in der woken, politisch korrekten letzten Jahren, wo man ja auch versucht zu sagen, weiß ist das Schlechte, schlechthin das Böse, das, was die Katastrophen in die Welt gebracht hat, der weiße Mann natürlich erst recht. Und wer weiß ist, müsste sich im Grunde entschuldigen oder müsste sein weißes Privileg, wie man sagt, einbekennen. Also ähnlich wie bei den anonymen Alkoholikern soll man als Weißer sich gewissermaßen in Gruppen zusammenfinden, um dann zu bekennen, ich bin weiß, ich habe dieses Privileg und bin deshalb schuldig an allem, was schiefgelaufen ist in der Weltgeschichte. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das ist zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Und das zeigt dann auch die Grenzen, wie soll man sagen, der reinen Setzung von Sprachbedeutungen. Also man kann das nicht beliebig machen. Aber es gibt andere, wenn wir jetzt schon bei Farbenspielen sind, wo es sehr gut funktioniert, wie etwa Grün. Ja, Grün ist ja das Positive schlechthin. Und das ist nun wiederum zu begründen daraus, dass hier jeder automatisch Natur assoziiert und vor allem wir in Deutschland mit Natur natürlich etwas schlechterdings Positives wiederum assoziieren. Man hat uns früher immer nachgesagt oder sich über die Deutschen lustig gemacht, dass sie den deutschen Wald so verklären, aber dass der deutsche Wald war eben der Inbegriff dieses guten Grün. Ja, ja. Und insofern funktioniert Grün als positive Farbe natürlich auch sehr, sehr gut nach wie vor. Und alles, was als grün gilt, wird positiv belegt. Also das ist etwas, was man, rot funktioniert nicht mehr so gut, würde ich sagen, weil da eben Assoziationen in Richtung Totalitarismus ausgehen. Also das ist ein interessanter Begriff, dass selbst interessanter Sachverhalt, dass selbst einfachste Wörter der Umgangssprache, rechts, links, rot, grün, dass man die politisch aufladen kann. Und das funktioniert je nachdem unterschiedlich gut, ob man das Ganze auch ein bisschen historisch unterfüttern kann, ja, oder lebensgeschichtlich.
Gibt ja jetzt dann auch von rechts wieder Ideen, Begriffe so zurückzukämpfen, also dass wir entweder, dass wir so Begriffe ändern und sagen, statt Energiewende sagen wir jetzt ganz bewusst irgendwie, was weiß ich, so wetterabhängige Energien statt erneuerbare Energien und sowas. Ja. Und es gibt ja auch Ideen so, dass man Begriffe eben zurückerkämpft, zum Beispiel, dass man das Wort rechts als etwas auch Positives zurückerkämpft oder dass man, oder Remigration ist ja auch so ein großes Beispiel. Mhm. Ist das ein sinnvoller Ansatz?
Na, ich habe selber gerade versucht, mit meinem letzten Buch Zurück zur Normalität. Also ich dachte, ein Versuch ist es wert, den Begriff der Normalität wieder positiv aufzuladen, weil ich doch die Hoffnung habe, dass die meisten Menschen sich selbst als normal wahrnehmen und auch ihre eigenen Auffassungen vom Leben oder vom Alltag für normal halten, dass man sie da vielleicht ansprechen kann und ihnen Mut machen kann zu sagen, hör mal zu, wenn dir jemand Normalität mal vorhält, das machen ja die Grünen, die sprechen von toxischer Normalität, bei den Bürgerlichen, dass du dann da immun dagegen bist und dir selber sagen kannst, ich bin normal und es ist gut so. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, dass das sinnvoll möglich wäre, bestimmte Begriffe, die bei denen die Tabuisierung nicht so gut gelungen ist, die in aller Offenheit wieder positiv zu besetzen. Also das, glaube ich, wäre schon eine sinnvolle Strategie der Rechten oder der Konservativen, der Bürgerlichen gegen diese einseitige linke Sprachmacht. Aber wie gesagt, es ist nicht ganz einfach, weil die Verstärkerwirkung der öffentlich-rechtlichen Medien doch nach wie vor sehr groß ist, gerade bei dem Wiederholen, also bei der Möglichkeit des permanenten Wiederholens. Sie haben gerade den Begriff erneuerbare Energien gebracht. Das ist ja auch ein neuer Begriff, ein vergleichsweise neuer Begriff, aber er wird eben tausendfach wiederholt, sodass es für einen normalen Menschen fast unmöglich ist, sich den Begriff irgendwie in Frage zu stellen, das also den überhaupt für irgendwie problematisch zu halten. Denn da würde ich sagen, ist es auch den Linken gelungen oder den Grünen gelungen, einen Begriff zu prägen, der rundum positiv betrachtet wird und wo eine Problematik überhaupt nicht mehr mitempfunden wird bei diesem Begriff. Also ein absolut positives Tabu über diesen Begriff.
Aber liegt nicht auch eine gewisse Kraft eigentlich in diesem Tabubruch? Also zu sagen, zum Beispiel zu sagen, ich bin rechts, ist ja etwas, da kann man vielleicht sagen, es ist ungeschickt, aber es hat natürlich dadurch auch eine sprachliche Kraft in gewisser Hinsicht, im Gegensatz zu ich bin konservativ. Also dieser bewusste Bruch, ich finde auch zum Beispiel das Wort, bin ja fasziniert vom Wort Abendland, weil das Abendland auch so ein tabuisiertes Wort ist, aber auch dadurch deutlich kraftvoller ist, als wenn wir sagen würden, der Westen.
Richtig.
Also liegt in diesem Tabubruch nicht auch eine Chance eigentlich?
Ja, das ist natürlich auch eine Frage, wie soll man sagen, der Energie, die man da aufbringen kann. Und wenn es genug Leute gäbe, Intellektuelle, Publizisten, Leute, die das Wort führen können, darum geht es ja. Wenn es davon in Deutschland genug gäbe, wäre das sicher eine sehr vernünftige Haltung. Die Franzosen haben das ja schon vor Jahrzehnten mal probiert mit der neuen Rechten, also die, und da waren auch extrem intelligente Leute dabei, bis zum heutigen Tag, diesen Mut hatten zu sagen, wir sind die neue Rechte, und das ist gut so. Bei uns sehe ich, wie soll man sagen, die kritische Masse noch nicht an Intellektuellen, an Publizisten, die diesen Mut hätten, sich so zu bekennen oder so aufzutreten. Aber das wäre auf jeden Fall sehr sinnvoll, denn dann könnte man in Argumentation sehr, sehr leicht einsteigen und nämlich sagen, wie wollt ihr denn überhaupt links sein oder in der Mitte sein, wenn es gar keine Rechte gibt? Also wenn rechts tabuisiert ist, wenn das gar nicht zugelassen ist, wie soll es dann eine Linke geben oder wie soll es eine Mitte geben? Dann gibt's ja offenbar nur noch eine Volksfront gegen das Böse. Also das wäre als argumentativ eine außerordentlich starke Position sogar, aber das setzt Mut voraus. Wie immer, jeder Tabubruch setzt Mut voraus.
Ja, ich finde auch extrem spannend, was ja wirklich eine hohe Debatte ist, ist dieses Wort Remigration. Ja, weil das natürlich einerseits von links jetzt sehr belegt ist, womit verbunden ist diese Potsdam-Geschichte, die Ausweisung deutscher Staatsbürger, was, muss man sagen, erstmal in diesen Begriff total hineininterpretiert wird, was ja nicht in diesem Begriff liegt, von der Logik her. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Rechte, die sich dafür feiern eigentlich, dass sie diesen Begriff, also Martin Selder und so, die sich dafür feiern, diesen Begriff auch irgendwo durchgesetzt zu haben. Und ich bin da so ein bisschen, weiß ich nicht ganz, also ob es so sinnvoll oder sinnlos ist, diesen Begriff Remigration zu verwenden, weil man könnte ja auch sagen, mit Remigration gibt's ein Wort, ein scharfes, ein aufgeladenes, ein kraftvolles Wort, womit man jetzt sozusagen eine konservative, eine rechte Migrationspolitik fassen könnte.
Bei dem Wort würde ich nicht einsteigen in eine Enttabuisierung. Nicht aus Angst, sondern weil ich glaube, dass der Sachverhalt, der dahinter steht, unrealistisch ist. Also es ist eine unrealistische Vorstellung, dass man aktiv eine Remigrationspolitik ins Werk setzen kann. Das ist einfach, das lässt sich nicht durchsetzen, aus juristischen Gründen schon gar nicht. Sondern da würde ich anders ansetzen und würde einfach am Kern des Problems versuchen zu arbeiten, nämlich beim Asyl. Und würde sagen, es ist doch ein unmittelbar einleuchtendes Argument, dass die Migration, die alle loben, nämlich die Migration in den Arbeitsmarkt, dass die nicht identisch ist mit unserer Asylgesetzgebung. Ja, dass es zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sind, ob wir Fachkräfte aus dem Ausland anwerben, weil wir sie brauchen und weil die dann tatsächlich auch, wie es dann immer so schön heißt, die Renten von morgen mitfinanzieren werden, oder ob man aufgrund eines historisch bedingten extremen Asylrechts in Deutschland die Grenzen offen hält für jeden, der nur dieses eine Wort ausspricht. Also das lässt sich auch wiederum, auch da wäre natürlich historische Aufklärung unheimlich sinnvoll, um jedem mal klarzumachen, dass dieses Asylrecht, das wir in Deutschland haben, nur erklärbar ist aus der Nazizeit heraus, also aus dem Versuch, das nie wieder zuzulassen, nicht? Also da, dahinter steht doch der Schreckensgedanke, der ja wirklich ein Schreckensgedanke ist, dass man Juden beispielsweise an der Schweizer Grenze abgewiesen hat damals, die vor den Nazis fliehen wollten. Und, also dass man dann gesagt hat, nein, sowas darf nie wieder, und vor allem wir, die Deutschen, müssen denn jetzt ein Asylgesetz haben, die solchen Menschen, die politisch verfolgt werden, natürlich sofort alles öffnen, die Grenzen öffnen. Aber das ist mittlerweile so unrealistisch geworden, dieser Gedanke, sodass wir im Grunde ein fatal leerlaufendes Asylgesetz haben, das überhaupt keine Konturen mehr hat für reale Probleme. Und so, da müsste man ansetzen und den Begriff des Asyls zum Thema machen und diese Verschleierung von Rot und Grün, nämlich die darin besteht zu sagen, dass wir eine Massenmigration haben, ist in Wahrheit Lösung aller unserer Probleme, dass man damit aufräumt. Diese Vorstellung, man könnte die Leute, die hier sind und die jetzt schon juristisch hier, wenn man so will, eingewurzelt sind, wieder zurückzwingen, ist vollkommen unrealistisch. Da würde ich also nicht einsetzen.
Ja. Ja, bevor wir jetzt mal in die intellektuellen Grundlagen eigentlich oder wissenschaftlich auch ein bisschen einsteigen. Vielleicht noch ein Beispiel, weil es ja doch frappierend ist und mit dem auch immer wieder argumentiert wird, das ist nämlich tatsächlich die Sprache der Nazis. Mhm. Ja, weil ich mal trotzdem sagen würde, die Propaganda der Nazis, die war ja schon sehr effektiv und ich würde sagen, sie hebt sich in gewisser Form ab, weil sie nicht so sehr beschönigt hat oder sie war keine euphemistische Propaganda, sondern sie war eine Propaganda, die erst vielleicht die Höhen des Sieges propagiert hat und dann ja aber auch in geradezu fatalistischen, dystopischen Art und Weisen vor der Niederlage gewarnt hat und also eigentlich sozusagen nur zu so Verdichtung und Emotionalisierung führen wollte und ja auch die Wörter eben umgedreht hat, also diesen, das ist natürlich dann auch danach so ein bisschen in Ablehnung entstanden, aber so Wörter wie eben Fanatismus und Hass eigentlich als was Positives zu setzen. Also diese Emotionalisierung, Entgrenzung, das ist ja schon irgendwie auch spannend, wie das ja wirklich funktioniert hat, diese NS-Propaganda in gewisser Hinsicht ja bis zum Schluss.
Zu dem Begriff NS-Propaganda muss ich jetzt doch ganz eitel sagen, das ist eins meiner Spezialgebiete gewesen an der Uni. Ja. Und zwar aus folgendem Grund. Sie stammt gar nicht von den Nazis, sondern stammt aus Amerika.
Ja.
Darf ich die Geschichte kurz erzählen?
Ja, gerne.
Sigmund Freud hatte einen Neffen, der hieß Edward Bernays, der in Amerika lebte. Und Edward Bernays hat natürlich die Texte seines Onkels gelesen, vor allen Dingen die Texte über Massenpsychologie.
Ja.
Und hat Freud dann auch angesprochen darauf und gesagt, hey, das ist ein toller Text, damit könnte man so viel politisch machen, und hat das dann auch in seinem Sinne umgesetzt unter dem Stichwort Propaganda. Mhm. Und es gibt nach wie vor dieses Buch von Edward Bernays, sehr lehrreich, mit dem schlichten Titel Propaganda. Und er hat dann den amerikanischen Präsidenten beraten, wie man eine kriegsunwillige Bevölkerung zum Eintritt in den Weltkrieg bringen könnte.
Ja? In den zweiten schon.
Ja, dieser Edward Bernays, genau.
Ja.
Und diese Schrift, also Propaganda, hat nun auch in Deutschland einen sehr aufmerksamen Leser gefunden, nämlich Goebbels. Und Goebbels hat gesagt, das ist es. das müssen wir machen. Das, was hier Bernays und der amerikanische Präsident in Sachen Kriegsbegeisterung gemacht haben, das müssen wir auch hier machen. Und Goebbels hat daraufhin dieses Reichspropagandaministerium gegründet. Also so läuft diese Geschichte, die man hat also sehr früh, interessanterweise gerade in Amerika, die Notwendigkeit von systematischer Massenbeeinflussung und zwar auf emotionalem Weg gesehen. Denn Bernays Grundgedanke, mit dem er seinen Onkel Sigmund Freud sehr erschüttert hat übrigens, der da wirklich erschrocken war, als er das hörte, war, man kann Politik genauso verkaufen wie Seife. Ja, also das ist es. Und was ist dann passiert? Dann ist nur eines passiert, nämlich, weil die Nazis Propaganda gemacht haben, und zwar systematisch, also wenn man so will, von dem Ministerium aus, hat man dem Rest der Welt gesagt, um Gottes Willen, ja, so können wir nicht mehr, so dürfen wir das nicht mehr nennen. Wir dürfen nicht mehr von Propaganda sprechen. Und das war die Geburtsstunde von Public Relations. Ja, also man hat, Public Relations ist genau dasselbe wie Propaganda. Es hat nur einen anderen Namen gekriegt, damit die Leute nicht Nazis assoziieren. Ja, das ist der ganze simple Hintergrund.
Aber das bringt uns jetzt zu einer sehr spannenden Frage, nämlich der Frage, kann denn Propaganda eigentlich so sehr funktionieren? Weil wir haben ja, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen das Bild, dass Propaganda ja so ein Abbild auch der Inhalte ist und sich abnutzt. Also wir haben ja so die DDR im Kopf, würde ich sagen, wo das dann der Honecker dann die den imperialistischen Klassenfeind und das war ja alles so abgenutzt und abgewetzt und grau und überhaupt nicht sexy sozusagen. Und das ist ja so ein bisschen unser Bild von der Propaganda, dass Propaganda ja doch sehr billig und für uns schlaue Menschen durchschaubar ist. Aber wie funktioniert denn? Also kann sozusagen politische Propaganda, kann man Politik verkaufen wie Seife sozusagen?
Ja, ich meine, eins ist doch mit Sicherheit richtig und bleibt auch richtig, dass Propaganda deshalb funktionieren kann, weil sie nicht argumentativ ist, sondern emotional. Also sie operiert mit Gefühlen, sie spricht Gefühle an, es gibt Catchwords für Gefühle. Und heute haben wir auch wieder eine Propaganda, die mit diesen Begriffen arbeitet, Hass und Hetze. Ja, natürlich von den Guten gegen die Bösen gerichtet, aber sie können im Grunde mit Gefühlen nach wie vor außerordentlich propagandistisch erfolgreich sein, weil die Gefühle eben die kritische Rationalität ausschalten. Das gehört zu den traurigen Erfahrungen der Aufklärung, dass unser Sachverstand, unsere kritischen Instanzen sehr leicht neutralisiert, ja ausgeschaltet werden können durch heftige Emotionen. Und wenn man diese Emotionen anspricht, wenn man sie anstachelt, dann funktioniert unser kritisches Denken nicht mehr richtig. Und wir lassen uns hinreißen zu Verhaltensweisen, die sonst, ja, die wir uns sonst verbieten würden. Und ich glaube, jeder weiß, dass der sich mal einem Massenpublikum ausgesetzt hat. Ob meistens in harmloser Form, Gott sei Dank heutzutage, aber wenn Sie mal auf nur ein Fußballspiel im Stadion sehen oder wenn Sie auf eine Popveranstaltung, auf ein Popkonzert gehen, dann spürt man in sich auch, dass da Dinge in Gang kommen, wie soll man sagen, Dynamiken entstehen, die man rational nicht mehr kontrollieren kann, also die man auch rational gar nicht mehr steuern will. Und weil das eben so ist und die Propaganda damit operiert, funktioniert sie immer. Es ist nur so, dass sie immer raffiniertere Mittel einsetzt. Und natürlich würden wir heute Propaganda nicht mehr so betreiben wie die DDR. Ja. Das gilt heute als primitiv. Ich würde sagen, das, was heute geschieht, etwa in der Tagesschau, ist eine sehr viel raffiniertere Form von Propaganda, wobei uralte Techniken natürlich immer noch funktionieren, wie doch auch ständige Wiederholung bestimmter Formeln.
Also ich frage mal so insofern, weil man ja doch das Gefühl hat, man kann dieses Propagandistische, das hat dann auch so, das drückt sich aus, das kann man spüren. Und zwar durch diese Redundanz eigentlich, wie in der DDR. Also man hat quasi ein System, was hat jahrzehntelang nicht funktioniert, immer noch versucht zu erzählen, dass es funktioniert und das ging irgendwann nicht mehr. Und so würde ich aber auch sagen, haben wir auch bei der Tagesschau Effekte, wo man dann das Gefühl hat, also das ist jetzt die aktuelle Kamera, so, Und aber es scheint ja eben auch manchmal zu funktionieren. Und deswegen ist für mich die Frage, wie das funktioniert. Ist das vielleicht ein bisschen wie eine Droge, also wo man quasi die Dosis immer weiter erhöhen muss, solange funktioniert es. Aber wenn man quasi auf einem festen Bestand weitermacht, dann nutzt es sich doch ab.
Der Unterschied zwischen uns beiden beispielsweise und unseren, aber auch den meisten Zuhörern, Zusehern, denke ich, unserer Sendung und vielen, vielen anderen Menschen ist, dass wir keine Propaganda wollen. Aber man muss das umgekehrt auch mal sehen. Viele Menschen wollen Propaganda haben. Also sie wollen, wenn sie so wollen, in diesem Bewusstseinszustand, in dem sie sind, bestärkt werden. Sie brauchen das gewissermaßen, sie brauchen diese emotionale Stütze für ihre eigene Identität, für ihre eigene Existenz. Ja. Der Kulturhistoriker Heusinger hat mal gesagt, die Menschen wollen betrogen werden. Also man, sie wollen, dass man sie gewissermaßen hinters Licht führt. Und deshalb funktioniert Propaganda eben auch. Diese Vorstellung, dass der Mensch ein Wesen ist, das nach Wissen strebt, das ist ja der berühmte erste Satz der Metaphysik von Aristoteles. Der Mensch strebt von Natur aus nach Wissen. Das ist leider nicht wahr. Sondern wir streben sicher nach einem guten Gefühl. Und ein gutes Gefühl hat man dann, wenn die eigenen Vorurteile bestätigt werden von außen. Ja? Und deshalb funktioniert Propaganda.
Aber vielleicht nochmal die Frage darauf, es gibt ja dieses Bild von Röpke über den Kreisel beim Nationalsozialismus, also dass es sich immer schneller drehen muss. Also wenn man die Gefühle der Menschen so sehr anspricht mit Propaganda, gibt es da nicht diese Notwendigkeit quasi immer intensiver, immer radikaler zu werden, um dieses Gefühl immer weiter wecken zu können?
Das ist natürlich auch die Hoffnung, die unser Eins damit verbindet, dass letztlich doch die Aufklärung siegen wird, weil sich die Propaganda implodiert in ihren Übertreibungen. Ja, das können wir historisch ja auch sehen. Aber wenn Sie jetzt mal zurückdenken an Edward Bernays, dann war hier Propaganda zielgerichtet auf ein ganz bestimmtes Ereignis, Eintritt der Amerikaner in den Weltkrieg. Ja, und das wurde erreicht, das hat funktioniert. Man hat eine kriegsmüde oder nicht kriegswillige Bevölkerung trotzdem dazu gebracht, das gut zu finden, das richtig zu finden. Das heißt, wenn Sie also von kurzfristigen Zielen propagandistischer Aktivitäten ausgehen, dann kann das immer wieder funktionieren. Denken Sie zurück an die Propaganda gegen die Querdenker bei der Corona-Politik. Auch bei Corona funktionierte die Propaganda. Ja, jetzt mittlerweile stellt sich die Sache ganz anders dar. Die Leute, die sich darüber informieren, wissen, dass es Propaganda war und dass man die übelsten Mittel benutzt hat, um Leute, die anders drüber gedacht haben, stillzustellen. Jetzt ist alles klar, aber es hat funktioniert an Ort und Stelle in diesem historischen Abschnitt. Und ich glaube, so sehen das letztlich auch Politiker und Medienleute, dass es um konkrete Aufgaben der Propagandisten geht, diese Leute dazu zu bringen, beispielsweise doch nochmal CDU zu wählen.
Aber ich meine nur so mit der Zeit, es gibt doch diesen berühmten Satz irgendwie, man kann einen Teil der Bevölkerung die ganze Zeit belügen, man kann die ganze Bevölkerung einen Teil der Zeit belügen, aber man kann nicht die ganze Bevölkerung die ganze Zeit belügen. Also ist da nicht zumindest irgendwo was dran, dass man sagt, so auf die Dauer quasi, also langfristig, kann die Propaganda nicht immer unendlich funktionieren, sondern sie implodiert dann eben doch irgendwann.
Das könnte das Kriterium sein, warum man die großen Dystopien unserer Zeit letztlich doch auf Distanz hält. Nämlich 1984 von Orwell und Schöne neue Welt von Huxley. Das sind ja Dystopien, also das Gegenteil von Utopien, schlimme, böse Utopien, die davon ausgehen, dass man Propaganda erfolgreich auf Dauer stellen kann. Ja, das stimmt. Trotzdem haben wir doch mehr denn je das Gefühl, dass diese beiden Bücher, Huxley und Orwell, dass die aktueller sind denn je. Also, dass man die Techniken, die da beschrieben werden, heute wirklich greifen kann, dass das tatsächlich angewandt wird, dass man das damit arbeitet, sogar mit Huxleys Soma, mit der Droge, mit der alle stillgestellt werden und glücklich gemacht werden. Selbst das gibt es mittlerweile. Also insofern ist es wahrscheinlich ein ewiger Kampf zwischen Aufklärung oder kritischer Rationalität und Propaganda. Und zwar eben, und darauf wollte ich hinaus, weil es auch das Bedürfnis nach Propaganda gibt. Also man sollte sich das, glaube ich, nicht so vorstellen, als gäbe es da irgendwie böse Buben oder irgendeine schlimme, teuflische Elite, die versucht, die Menschen zu verblöden oder sie durch Propaganda zu Fanatikern irgendeiner Politik zu machen. Gibt es auch, aber das ist nicht das Entscheidende für den Erfolg der Propaganda. Propaganda ist erfolgreich, weil Menschen ansprechbar sind auf solche Gefühle, wie beispielsweise auch Angstlust oder solche eigentlichen typischen Dinge. Wenn sie den Menschen erzählen, wir steuern unaufhaltsam auf eine Klimakatastrophe zu, dann spricht das etwas in den Menschen an, nämlich die paradoxe Lust an der Angst. Also gerade wenn man in einer Gesellschaft lebt wie der unseren, bei der Sicherheit sehr, sehr stark ausgeprägt ist und wir also eigentlich doch ein sehr, sehr beruhigtes Leben leben, um es mal vorsichtig zu formulieren, dann entsteht da sehr schnell Langeweile. Und wenn Langeweile da ist, hat man Lust an Sensationen. Man ist geradezu gierig auf Sensationsnachrichten und sogar auch hat man Lust an der Angst, an Angstgefühlen, wenn man sie einigermaßen noch auf Distanz halten kann. Und das kann man bedienen. Darauf will ich hinaus bei Propaganda. Nicht? Man kann diese Lust an der Angst oder die Neugier auf Sensationelles kann man bedienen, indem man derartige Propagandafeldzüge startet. Und damit kann man dann nebenbei auch noch sehr erfolgreich Politik machen.
Ja, und auch dieses Bedürfnis eigentlich, oder wie, also eine zentrale Rolle spielt ja auch dieser Massencharakter immer, oder? Also dieses Aufgehen auch des Einzelnen, die Auflösung des Einzelnen in der Masse.
Ja, natürlich. Wir sind immer beides. Also wir sind sozialisierte Individuen, die Gott sei Dank Produkte der westlichen Welt sind, in denen Individualismus großgeschrieben ist, nur bei uns. Ne? Und wir gehören dazu, das ist toll. Aber wir bleiben immer auch der alte Adam. Und der alte Adam, das ist der, wenn man so will, alle Charakteristika der menschlichen Natur hat. Und zu dieser menschlichen Natur gehört eben auch dieses Bedürfnis, in großen Gruppen zu sein. Das wird heute gerade wieder enorm bedient. Das Stichwort wäre da Tribalismus. Also überall gibt's wieder Angebote für clanartige Strukturen, für stammesmäßige Zugehörigkeit. Ja, also gerade auch wieder in der Woken-Kultur unserer Tage ist das das Angebot, das gemacht wird. Also insofern ist die Masse auch immer etwas, was uns anzieht, was uns ansaugt. Und man verliert sich dann gerne darin. Also man lässt dann gerne los. Und das hängt damit zusammen, dass Individualität immer auch mit Selbstkontrolle und Selbstdisziplin verknüpft ist. Sie können nur Individuum sein, wenn sie diese fast asketische Leistung der Selbstdisziplin erbringen. Und da ist es natürlich wunderbar, wenn man mal sich gehen lassen kann. Ja, dieses Angebot wird auch ständig gemacht. Lass dich gehen, lass dich fallen, lass dich aufnehmen von der Gruppe, von dem Stamm, von dem Clan oder von der Masse. Und diese Angebote sind da und das funktioniert eben auch immer. Ich hatte ja das Beispiel mit dem Fußballplatz oder mit einem Popkonzert schon genannt. Es gibt viele ähnliche Dinge. Wir sind eben immer beides und dieses Angebot kann man machen und damit kann man Menschen manipulieren.
Ja. Ja, ist ein interessantes Beispiel eigentlich, so die Fußballstadien und Popkonzerte, weil man beiden ja so ein bisschen fragen kann, was wollen Menschen dort eigentlich? Das Fußballspiel kann man ja auch im Fernsehen gucken.
Besser
und
sogar.
Und besser natürlich, gucken und ein Popkonzert sowieso. Also das ist ja sowieso auch mit Autotune und allem, also das ist relativ, oder Playback, nicht Autotune, sondern Playback, recht witzlos. Aber es ist doch, also es ist das Angebot eigentlich, in der Masse aufzugehen, mit einer Stimme zu skandieren und so weiter.
Ich werde nie vergessen, für mich die Urszene dieser Sachverhalte, mal ein Interview mit einem der Beatles, wo er gefragt wurde, warum die Beatles so früh aufgehört haben, öffentlich aufzutreten. Ja. Ich glaube, das war sogar schon 1964, wenn ich mich nicht sehr täusche.
Da haben die Beatles aufgehört?
Aufgehört, ja. Ich glaube, es war 64 sogar schon. Und der hat dann gesagt, das war das Erlebnis im Shea Stadium in Amerika. Da haben die Fans so laut geschrien, und zwar ununterbrochen, dass wir unsere eigene Musik nicht gehört haben. Also während sie gespielt haben, sie haben nicht mehr gehört, was sie gespielt haben. So laut haben die geschrien. Das heißt aber auch im Klartext, gerade die, die geschrien haben, haben auch nichts gehört. So wie man ja tatsächlich die Musik unendlich viel besser hört, wenn man sich eine Schallplatte, hätte ich früher gesagt, das passt aber zu den Beatles. Also wenn man sich eine Aufnahme anhört, als wenn man das live mitkriegt. Wenn man live ist, dabei ist, dann will man in der Masse sein. Also man will mit diesen Fans zusammen sein, sei es Fußballfans, sei es Musikfans. Und das ist das eigentliche Ereignis. Also nicht das, was da aufgeführt wird.
Ja, also das finde ich jedenfalls ist doch irgendwie spannend, ne, dass eigentlich diese ganzen Propagandasysteme immer eigentlich auf die Masse abzielen müssen. Also es braucht immer diesen Massencharakter und das ist ja fast schon die wichtigste Waffe irgendwo, weil man da wahrscheinlich, da kann man ja irgendwie das Individuum so total auflösen irgendwie.
Deshalb habe ich ja angefangen bei dem Thema mit Edward Bernays, nicht? Dem Neffen von Freud. Ich habe deinen tollen Text über Massenpsychologie und Ich-Analyse, so heißt er. Massenpsychologie und Ich-Analyse. Genau damit kann man alles machen. Ja, Freud wollte eigentlich aufklären, aber sein Neffe Bernays sagte, okay, daraus machen wir jetzt eine tolle Propagandastrategie.
Ja. Okay, jetzt lassen Sie uns ein bisschen noch über die bisschen tiefer gehen auf die Frage der Sprache. Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt.
Ja, der berühmte Satz von Wittgenstein aus dem Traktatus. Ja, ich glaube, so könnte man wunderbar zusammenfassen, was die Wissenschaftler selbst Linguistic Turn nennen, also die Wendung, die das Denken insgesamt genommen hat, als Hinwendung zur Sprache, als dem wesentlichen Sachverhalt, von dem aus man Denken überhaupt und auch menschliches Verhalten verstehen muss. Um diesen Linguistic Turn, diese Wendung zur Sprache besser zu verstehen, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, mal kurz zurückzudenken, was so Schlüsselbegriffe waren vor diesem Linguistic Turn, der am Anfang des 20. Jahrhunderts etwa stattgefunden hat. Vorher waren Schlüsselbegriffe, also gerade deutsche Schlüsselbegriffe, waren weltweit dann auch verbreitet. Beispielsweise Geist, ja, also im deutschen Idealismus Geist oder Bewusstsein vor allen Dingen. Also das war ein Begriff, der wirklich überall dann zentral war, wenn es um die Frage ging, wie können wir erkennen, wie können wir ein Bild von uns selber machen, wie kann man sich ein Bild von der Welt machen und ähnliches mehr. Also das waren dann Bewusstseinsprozesse, die da analysiert wurden. Und noch einer der vielleicht der bedeutendste Philosoph Anfang des 20. Jahrhunderts, zumindest bei uns in Deutschland, Edmund Husserl, hat prinzipiell Bewusstseinsanalysen gemacht. Wir brauchen das gar nicht zu vertiefen, was da gemacht worden ist. Es genügt der Kontrast, nämlich zu sagen, wir gehen jetzt nicht mehr primär von Bewusstseinsphänomenen aus, wenn wir uns die Welt, unser eigenes Denken oder das Leben der Menschen erklären wollen, sondern wir wenden uns der Sprache zu, weil wir in Sprache hineingeboren sind. Ein anderer berühmter Philosoph, Martin Heidegger, hat auch einen schönen Satz geprägt, die Sprache ist das Haus des Seins. Ja, sehr viel poetischer kann man es gar nicht mehr sagen. Die Sprache ist das Haus des Seins, das heißt, wir werden hineingeboren in die Sprache, was ja auch stimmt. Wir werden in unsere Muttersprache hineingeboren. Da schließen sich unendlich viele faszinierende Themen an, wie etwa das Thema der Übersetzung. Ja, ist es überhaupt möglich, einen Text aus einer Sprache in eine andere Sprache sinnvoll zu übersetzen? Man würde wahrscheinlich sagen, bei einer Gebrauchsanweisung geht's ganz gut. Aber geht's bei Lyrik? Ja, das ist übrigens eine Frage, die heute noch unentschieden ist. Die meisten würden sagen, eigentlich nicht. Und das zeigt, wie tief wir, wenn Sie so wollen, von Geburt an hier drinnen sind in der Sprache. Ich meine, auch Psychologen würden das bestätigen, nicht? Das Erste, was sie hören, noch bevor sie sehen können, ist die Sprache ihrer Mutter oder ihres Vaters. Ja. Und in dieser Sprache werden sie gewissermaßen aufgehoben. Wenn sie den schützenden Bauch der Mutter verlassen haben, leider Gottes muss das irgendwann mal passieren, dann kommen sie in eine andere Umhüllung. Mhm. Und das ist eben ihre Muttersprache, buchstäblich die Sprache ihrer Mutter. Und das macht es dann schon plausibel, ja, zu sagen, jawohl, die Sprache ist das Haus des Seins, jawohl, die Sprache ist die Grenze deiner Welt. Und dieser Grundgedanke, der hat sich überall durchgesetzt, in allen großen Wissenschaften, jetzt mal mit Ausnahme von Mathematik, die braucht die Sprache nicht, die hat ihre eigene Notation gefunden. Aber überall sonst gab es diesen Linguistic Turn. Und selbst da, wo man einigermaßen sicher war, eine andere Basis gefunden zu haben, selbst in der Psychoanalyse nämlich, kam es dann zu diesem Linguistic Turn, nämlich der berühmteste aller Psychoanalytiker nach Freud, der Franzose Jacques Lacan, hat dann gesagt, wir müssen Freud ergänzen durch Saussure. Saussure, der berühmteste aller Sprachwissenschaftler. Also er hat dann Sprachwissenschaft mit Psychoanalyse mehr oder minder verknüpft und damit mehr oder minder den Standard formuliert für moderne Formen der Psychoanalyse. Und das gilt bis in die heutige Zeit. Wenn jemand mal den Namen Judith Butler gehört hat, das ist Lacan'sche Psychoanalyse. Fast alle machen das heute auf diesem Niveau. Also das hat sich überall durchgesetzt, auch in der Ethnologie, in allen anderen Wissenschaften. Sprache ist nicht nur das Haus des Seins, sondern es ist auch, wenn Sie so wollen, die Rahmung aller, zumindest Geistes- und Sozialwissenschaftler.
Ja, ich habe mal in einem etwas populärwissenschaftlichen Artikel gelesen, ich weiß nicht, wie seriös das war, fand ich aber sehr faszinierend. Also, glaube ich, gab es Studien über die Frage, dass Menschen, wenn sie in einer Fremdsprache sprechen, auch andere Entscheidungen treffen. Weil sie sozusagen, und das wurde irgendwie so damit begründet, dass in deiner Muttersprache ist man quasi von so frühkindlichen Prägungen, das ist alles mit Bildern assoziiert, und in einer Fremdsprache wird es ja so runterrationalisiert eigentlich.
Ich kann das natürlich nicht beurteilen, ob da was dran ist.
Fand ich aber ein interessantes Bild jedenfalls.
Ich halte es nicht für ausgeschlossen, aber ich habe eine andere Variante derselben Fragestellung, die auf niemand geringeren als Jürgen Habermas zurückgeht. Jürgen Habermas hat nämlich einmal gesagt, er hätte den Philosophen Hegel, also unseren berühmtesten Idealisten, er hätte den überhaupt erst verstanden, als er ihn in englischer Übersetzung gelesen hat. Ja, also dahinter steckt natürlich die Vorstellung, dass man im Wechsel der Sprache vielleicht mehr Klarheit in einen Gedanken hineinbringen könnte. Aber letztlich heißt es ja auch, es ist etwas anderes. Ja? Also der deutsche Hegel, unser Hegel, ist nicht der englische Hegel. Und man kann sich ernsthaft ja auch die Frage stellen, was passiert eigentlich mit so einem Gedanken, wenn er ins Chinesische übersetzt wird? Ja, also was geschieht da eigentlich in ein vollkommen anderes Sprachsystem? Wahrscheinlich ist es nicht mehr derselbe Gedanken. Es gibt vielleicht Assoziationszusammenhänge oder ähnliches mehr. Und das ist eine faszinierende Überlegung, die tatsächlich auf diesen Wittgenstein-Satz, mit dem Sie begonnen haben, hinaussteuert. Wir leben in unterschiedlichen Welten. Ja, und die Frage ist dann, und jetzt kommen wir zum Lieblingswort unserer Zeit, gibt es dann Kommunikationsmöglichkeiten zwischen diesen unterschiedlichen Welten? Und müssen das dann wieder Kommunikationsmedien sein, die wir alle gemeinsam haben? Und das ist in der Tat die Lösung des Problems, die viele Soziologen heute anbieten, indem sie nämlich sagen, Gott sei Dank gibt es noch andere Kommunikationsmedien als die Sprache. Geld wäre das berühmteste, ja. Macht ist natürlich auch ein Kommunikationsmedium. Aber wir können mit Geld kommunizieren mit Leuten, mit denen wir sprachlich überhaupt keine Beziehung haben.
Wie tief, also das müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen ausführen, wie sehr leben wir wirklich nur in der Sprache, durch die Sprache, wie sehr kontrolliert das quasi unser ganzes Inneres? Weil es gibt ja vielleicht noch eine Gegenerzählung, würde ich sagen, so allgemein in der Medienwelt heutzutage, und das ist die Macht der Bilder.
Das ist ein sehr gutes Argument, und bei der Macht der Bilder wäre man allerdings, glaube ich, sehr, sehr schnell wieder in diesem Bereich Gefühle, weil Bilder doch fast automatisch Assoziationen wechseln und weil sie in einen anderen Bereich offenbar gehören als der von Bewusstsein kontrollierbaren Sprache. Ja. Ich sage nicht, dass unsere Sprachpraxis immer bewusst ist. Überhaupt nicht, gerade wenn man sich alltäglich unterhält. Bei Konversationen gibt es kaum bewusste Kontrolle. Gott sei Dank, sonst wäre es wirklich unangenehm, sich mit anderen Leuten zu unterhalten. Das fließt einfach so dahin. Aber bei Bildern käme man gar nicht auf die Frage der bewussten Kontrolle, sondern man würde sie mit dem Unbewussten verknüpfen.
Ja.
Na, man würde sagen, und das Unbewusste operiert ja auch gerade mit Bildern. Denken Sie an Träume. Träume sind meistens Bilderwelten. Und auch Assoziationen haben oft diesen Bildcharakter, also da, wo unbewusste Prozesse ablaufen. Also insofern stimmt das. Das ist nochmal eine eigene Welt. Und wir haben im Grunde ja deshalb auch sowas wie Metaphern. Metaphern sind Bilder, die aber durch bewusste Kontrolle sprachlich kontrolliert werden. Hm. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Aber nehmen Sie etwa mal eine Lieblingsmetapher unserer Politiker. Die starken Schultern müssten mehr tragen. Ja, also da hat man ein Bild, Schultern, starke Schultern eines starken Mannes offensichtlich, die belastet werden von irgendwas, gemeint ist natürlich Steuerlast oder so irgendetwas. Aber das ist ein klares Bild, das aber durch Sprache und bewusste Prozesse klar kontrolliert wird. Während andere Bilder im Grunde frei assoziierbar sind. Man kann sie sprachlich nicht einfach oder bewusstseinsmäßig nicht einfach kontrollieren. Und deshalb würde ich sagen, die Welt der Bilder führt ist eine andere Welt als die Welt der Sprache.
Ja, aber ist es nicht ein bisschen so, dass man sagt, wenn man jetzt die Frage stellt, wie mächtig ist die Sprache, dass das genau eigentlich die Frage ist, weil die Sprache ja doch das Rationale irgendwo anspricht, während das Unterbewusste, wie auch immer, die Gefühlswelt in Bildern stattfindet oder jedenfalls oder in Taten oder wie auch immer, jedenfalls nicht in Sprache. Und man ja aber durchaus die Frage stellen kann, wie mächtig ist denn überhaupt diese Rationale, dieses Bewusstsein überhaupt, was der Sprache zugänglich ist, weil ich meine, die Tiere haben ja überhaupt keine Sprache und sind uns ja vielleicht doch gar nicht so fern.
Ja, das stimmt. Nein, damit sind wir eigentlich bei dem Thema auch der menschlichen Natur. Also, dass wir eben nicht nur diesen Neokortex haben, unsere Fähigkeit, rationale Gedanken zu bilden, uns artikuliert zu äußern, was ja heißt bewusstseinsmäßig und rational kontrolliert. Sprache ist natürlich ursprünglich das, was bei den alten Griechen Logos hieß. Nicht? Und vielleicht erinnert sich jemand noch von den Zuhörern und Zuschauern an den Deutschunterricht mit dem Faust. Da hat man ja wenigstens die ersten Verse geschafft. Und die beginnen ja gleich mit der Übersetzung des Johannesprologs. Und da heißt es, am Anfang war das Wort. Das hätte man fast auch als Anfang unserer Diskussion nehmen können. Ja. Am Anfang war das Wort. Ja. Und Faust sagt dann allerdings, so groß kann ich das Wort jetzt doch auch nicht einschätzen. Ich muss das anders übersetzen. Ja, also das ist ein toller Anfang. Er übersetzt das Johannesevangelium anders, als wir das bisher gemacht haben, nämlich mit am Anfang war das Wort. Er hat dann Vorstellung, es müsste eigentlich die Kraft heißen oder am Anfang war die Tat, läuft das dann raus. Er wird dann Fichtianer gewissermaßen. Und aber Logos ist das Wort, um das es geht. Ja. Also der im griechischen Original steht da dann en arche ho logos, am Anfang das Wort. Oder Logos eben, was ist das nur das Wort? Es ist auch die Vernunft bei den Griechen. Nicht? Also Logos, aber die Vernunft spricht sich aus für die alten Griechen. Ja. Und das an dem Erbe haben wir natürlich Gott sei Dank immer noch teil. Ja. Also dass wir in der Sprache das genuine Medium der Vernunft sehen. Nicht? Also, dass wir nicht davon ausgehen, die Vernunft steckt irgendwie kodiert in unserem Neokortex und dann kommt nur geplapperte Sprache raus, die so halbwegs vernünftig ist, sondern nein, sprachlich artikuliert ist die Vernunft selbst. Und insofern, und die ist natürlich ständig gefährdet. Ja, sie ist ständig gefährdet. Durch alle Impulse des Unbewussten, sie ist ständig gefährdet durch unsere Gefühle, also durch unseren alten Adam, der auf ganz andere Reize reagiert, nicht? Also es ist so leicht, jemanden abzulenken, indem man ein faszinierendes Bild einblendet, nicht? Ja. Und oder was weiß ich, Sie sitzen als Student in der Vorlesung sollten eigentlich zuhören. Da wird der Logos gerade von draußen entwickelt, nämlich durch den Professor. Und dann kommt aber eine hübsche Frau rein und setzt sich da auch in die Vorlesung. Dann ist der Logos praktisch ausgeschaltet.
Ja, ja, das meine ich, muss man da vielleicht nicht doch ein bisschen auch die Grenzen der Macht der Sprache sehen, weil die Sprache sich ja im Bewusstsein irgendwie stattfindet, aber das Bewusstsein ja, weiß ich nicht, ja doch gar nicht so viel von uns ausmacht, wie man vielleicht mal gedacht hat, oder?
Würde ich auch so sehen. Und das ist natürlich auch ein Hinweis darauf, dass ein Großteil von Propaganda gar nicht über Sprache läuft, sondern eben gerade auch über Bilder. Nehmen Sie irgendein Robbenbaby, das von irgendeinem brutalen Amerikaner mit irgendeinem Knüppel totgeschlagen wird. Haben wir tausendmal schon gesehen. Das sagt, wie heißt die Formel so schön, dieses Bild sagt mehr als tausend Worte. Ja. Oder nehmen Sie den armen Eisbären, der auf so einer winzigen Scholle treibt und man befürchten muss, dass er gleich ins Wasser plumpst, weil die Scholle auch noch weiter schmilzt. Also damit machen wir etwa zur Klimapolitik Propaganda. Da sagen diese Bilder dann tatsächlich mehr als Worte. Nur wenn Sie eine konkrete Politik vorantreiben wollen, müssen Sie da auch Aufhänger haben, nicht? Also Sie müssen ja auch dafür sorgen, dass diese Leute das mit einem konkreten Programm verknüpfen. Sie können dann die Bilder natürlich als hilfreich hinzuschalten. Jede Tagesschau macht das nicht. Also die Tagesschau spricht und sagt, das ist wiederum der Gazastreifen. Und hier ist eine arme palästinensische Familie. Und dann zeigt man aber die Bilder, die wirklich wirken. Ja, es ist wieder eine weinende Frau mit ihrem halb verhungerten oder schwer verletzten Kind auf dem Arm. Der Vater, der auch wirklich halb verhungert, dann sagt, ich habe noch eine Handvoll Hirse oder so irgendetwas. Also diese Bilder wirken dann natürlich. Und es ist dann fast egal, was sprachlich noch beigesteuert wird. Beispielsweise der schöne Satz, das sind Bilder, die von der Hamas freigegeben worden sind und deren Echtheit wir nicht kontrollieren können. Sowas in der Art.
Ja, ich meine, nur so Boulevardjournalistenkreisen gibt es ja die starke Interpretation, dass eigentlich alles sich in großen Bildern abzeichnet und es gibt auch so nur eine effektive Sprache gibt, nämlich die bildliche Sprache. Und Axel Springer, als er die Bild-Zeitung gegründet hat, hatte er auch die Idee. Das war ja zu Anfang wirklich eine Bild-Zeitung, wo wirklich nur Bilder drin waren, weil er der Meinung war, man könne die Welt journalistisch auch in Bildern einfach nur erzählen, ohne Text. Hat aber nicht funktioniert. Also er musste dann doch noch die Überschrift und so weiter hinzufügen.
Ja, und das ist ja bis zum heutigen Tag eigentlich die Kunst der Bild-Zeitung, diese genialen Überschriften zu finden, wie Wir sind Papst. Ja, muss man sich verbeugen und sagen, genial. Ja, hin und wieder gelingt das immer noch. Auch die Taz hat das lange Jahre erfolgreich gemacht und gesagt, okay, vielleicht sind wir nicht die beste Zeitung, aber die besten Hauptschlagzeilen produzieren immer noch wir. Das ist ihnen auch vielfach gelungen. Aber beachten Sie auch die gegenläufige Entwicklung, dass die Bleiwüsten, wie man dann gesagt hat, über die FAZ oder Le Monde, dass die irgendwann auch kapituliert haben und dann plötzlich Bilder.
Ja, selbst im Spiegel gibt es ja jetzt Bilder.
Ja, ganz genau. Also die wissen eben mittlerweile schon sehr wohl. Ich meine, es ist ja nicht Zufall, Le Monde und die FAZ, das war der Inbegriff der bürgerlichen Aufklärung. Ja, also heute sind sie es nicht mehr, aber es war mal so. Ja. Und da war eben der Grundgedanke der FAZ oder von Le Monde, wir sind rationale Wesen, unsere Leser sind rationale Wesen, die spricht man über den Logos an und der Logos ist das Wort und wir bringen das gedruckte Wort. Man hat dann einsehen müssen, dass Bilder eben mehr sprechen können, allerdings unklarer sprechen können, eben nur die Gefühle ansprechen können. Sie können nicht wirklich artikulieren. Und jetzt mixt man beides mehr oder minder gut, die einen und die anderen. Aber auch der Spiegel ist eigentlich mit seinen Titelbildern dafür ein ganz gutes Beispiel. Ich weiß nicht, wie viele Trump-Titel es gab beim Spiegel. Und das ist reine Demagogie, reine Propaganda, jedes dieser Bilder, nicht? Also der Teufel, der ja. Hitler, die Weltkatastrophe, Trump vernichtet ja. die ganze Erde. Also das sind, aber das kann man dann natürlich ja. mit schlauen Bildern ganz gut hinkriegen.
Ja, ich meine nur so, die Macht der Bilder ist also, was ich jetzt so aus dem Journalistenalltag sehe, weil ich glaube, der Zuschauer denkt immer, ach, ich bin so rational, ich gucke ja nur, was ist der Inhalt, was ist so, ja, und der merkt gar nicht, wie sehr natürlich auch die Propaganda im Journalismus immer auch Teil der Verkaufe ist, ja. Mhm. Und ich, also ich würde zum Beispiel sagen, dass also die Titelbilder bei Artikeln, also würde ich sagen, schon hohen Einfluss haben, ganz messbar, im Sinne von, klickt jemand drauf, nimmt er das wahr und auch welches Gefühl wird transportiert, wie guckt der Merz, ist er traurig, und das transportiert eigentlich vielleicht sogar mehr als die Überschrift, ja.
Ja, also die Bilder sind unglaublich mächtig, das glaube ich auch. Es ist nur so, dass unsere, das Sprechen, unsere Sprache, also unsere Sprachfähigkeit, ja. Im Grunde doch die Konturen dessen, was wir als Welt wahrnehmen, ja. prägen. Bei Wahrnehmung spielt Sprache eine Schlüsselrolle,
ja.
weil sie nur wahrnehmen können, was ihnen die ihnen vertraute Sprache an Strukturen vorgibt. Ja, also wir, Gott sei Dank nehmen wir nicht die Welt an, wie sie sich darbietet. Ja. Denn dann würden wir in einer blooming, buzzing confusion untergehen. Das ist das Wort von James, dem Philosophen, amerikanischen Philosophen James. Also eine, ja, wie übersetzt man das schön? Eine Konfusion aus zu vielen Tönen, zu ja. vielen Farben und Bildern. Wir wären völlig erschlagen von der Überfülle an Informationen, die die Welt als solche uns anbietet. Zum Glück nehmen wir die Welt nur durch die Schießscharte unserer Sinne natürlich wahr. Und diese Sinne sind auch noch geprägt in ihrer Aufnahmefähigkeit durch unsere Sprache. Ja. Das heißt, wir nehmen nur einen winzigen Bruchteil wahr. Ja. Auch beim Akustischen ist das so. Die Ohren, die menschlichen Ohren, wie alle Ohren, auch die von Hunden, sind ein Frequenzband beschneidender Empfänger, hat das Norbert Wiener mal gesagt. Das heißt, das riesige Frequenzband wird vom Menschen auf einen relativ kleinen Bereich reduziert. Alles, was drüber und drunter liegt, nehmen wir gar nicht wahr. Wir hören es gar nicht. Mhm. Und beim Hund beispielsweise ein ganz anderes Frequenzband, der hört ganz andere Dinge. Und so ist es bei allen Sinnen. Die sind extrem eingeschränkt auf ein bestimmtes Niveau. Sie können schon bei anderen Sprachen sehen, dass sie über andere über andere Töne verfügen als wir. Jeder Schüler kennt es aus dem Englischunterricht, das Problem mit dem TH. Ja, ja. Das haben wir einfach nicht. Ja. Wir haben das TH nicht. Und deshalb stottert man sich da was zusammen, wenn man kein Engländer ist. Und so ist es natürlich mit anderen Sprachen noch viel extremer. Aber eben nicht nur akustisch, sondern auch optisch. Die Wahrnehmung wird begrenzt durch das, was wir durch unsere Sprache vorgegeben bekommen. Und insofern rahmt die Sprache unsere Weltwahrnehmung und insofern lebt im Grunde jede Sprachgemeinschaft auch in ihrer eigenen Welt.
Mhm. Ja, gibt es ja bei 1984 auch die Idee, die Sprache also bestimmte Wörter aus der Sprache herauszulöschen.
Genau.
Um die Grenzen des Bewusstseins immer weiter einzugrenzen.
Ganz genau. Also das ist der Versuch durch, also erstmal durch nicht reden können, auch nicht mehr denken zu können. Und das funktioniert eben tatsächlich so, weil man es auch gar nicht mehr wahrnimmt. Ja, das wäre dann die Vollendung der Propaganda, wenn man die Wirklichkeit, die tabuisiert werden soll, als solche gar nicht mehr wahrnimmt. Das kann man manchmal bei einigen unserer Politiker vermuten, dass das ihre eigentümlichen Sätze begründet, dass sie die Wahrheit, die Wirklichkeit gar nicht mehr wahrnehmen, sondern tatsächlich in einer Parallelwirklichkeit nur noch leben, die aus eigenen Sprachkonventionen aufgebaut worden ist. Wenn diese Theorie, die wir gerade diskutieren, stimmt, dann ist das ja eine Möglichkeit, dass sie, wenn man so will, durch politisch korrekte Sprache sich eine eigene Parallelwirklichkeit aufbauen und eine störende andere Realität gar nicht mehr wahrnehmen.
Ja, ist spannend. Das ist ja wirklich, was Sie gerade gesagt haben, würde ich sagen, ist ja ein Gefühl, dieses, Sie nehmen uns die Worte, also es fehlen die Worte, um sich zu artikulieren, dass das ein Versuch ist, was viele Leute auch als, glaube ich, sehr entmündigend und so weiter wahrnehmen, weil wir denken ja auch in diesen Worten. Also das ist ja interessant, eigentlich der Rückschluss von der weil wir eigentlich immer so ein bisschen das Bild haben, es gibt das, was wir nach außen geben, was wir sprechen und vielleicht in uns drin ist ein anderer Diskurs, ja. Aber wir denken ja auch in dieser Sprache. Also.
Und wenn man nicht mehr sprechen darf, was man sprechen möchte, lässt es sich auch nicht allzu lang aushalten, anders zu denken. Mhm. Ja, also es gibt zwar diesen wunderschönen, wiederum typisch deutschen Satz, den jeder kennt, die Gedanken sind frei, ja, wer kann sie erraten oder wer will sie erraten,
ja.
Aber man würde sich sehr täuschen, wenn man denken würde, die Gedanken sind auch noch dann frei, wenn man sie nicht artikulieren darf.
Ja.
Auf Dauer ist das, glaube ich, nicht auszuhalten, okay, anders zu denken, als man spricht. Also wenn man die Menschen lange genug zwingt, eine bestimmte Sprache zu sprechen, dann ist dieses andere Denken auch kaum mehr zu ertragen und auszuhalten. Psychologen nennen sowas auch kognitive Dissonanz. Also das ist eine unerträgliche Dissonanz, die man dann dadurch überwindet, dass man am Ende genauso denkt, wie man sprechen muss.
Okay, also die deutsche Volksweisheit, die Gedanken sind frei, kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, stimmt einfach nicht.
Ich fürchte, es stimmt nicht, wenn man diese freien Gedanken nicht auch frei aussprechen darf.
Ja. Interessant. Wie sehr ist eigentlich dieses Phänomen, was Sie jetzt gesagt haben, die Macht der Sprache, auch etwas jetzt Westliches oder so auch eine Zivilisationsfrage? Also wir haben ja gesagt, die Tiere haben ja noch keine Sprache und das entwickelt sich ja dann irgendwo so hoch. Und dann ist natürlich die mächtigste Schrift überhaupt die Bibel, also die uns ja nun geprägt hat. Und wir dürfen ja auch keine Folge hier, ohne auf Martin Luther zurückzukommen, machen. Sola Scriptura, also auch dann noch verbunden mit der Idee, dass nur die Schrift zählt.
Das ist natürlich eine fantastische neue Dimension dieses Phänomens Sprache oder Schrift, nämlich dass sie alleine Zugang zur Transzendenz eröffnet, also zu einer Existenzdimension, die viele gar nicht kennen, die sie ableugnen, weil sie, wie man zu Recht sagt, eine offenbarte Dimension ist. Wie auch immer, man braucht jetzt nicht sich zu bekennen dafür oder dagegen. Viel wichtiger ist der Gedanke, dass die Schrift jedem zugänglich ist. Das war Gutenberg, ja. Ich glaube, als man mal eine Umfrage gemacht hat bei den Deutschen, das hat mich sehr überrascht, das Ergebnis, wer wäre der wichtigste Deutsche, hat man gar nicht Luther genannt, sondern Gutenberg als derjenige, der eben es möglich gemacht hat, dass alle Deutschen die Bibel direkt lesen konnten. Ja. Also da mussten sie auch erst noch lesen lernen, aber die Bibel war jetzt in jedem Haushalt möglich. Und das bedeutet, du kannst jetzt selbst in unmittelbaren Kontakt mit der Offenbarung Gottes treten. Das war die Reformationsrevolution schlechthin. Aber das bedeutet eben auch, da ja die Offenbarung als Wahrheit gegolten hat, damals, für viele heute noch, aber damals für fast alle, galt die Offenbarung als die Wahrheit, hieß das, du kannst, wenn du lesen kannst, dir die Wahrheit selbst erschließen. Das ist eigentlich das Großartigste, was es an Aufklärungsgedanken gibt, nicht? Dass du im Grunde nur des Lesens fähig sein musst, um selber ohne Vermittlungsinstanz Zugang zur Wahrheit zu haben. Wenn Sie das übertragen wollen auf die Wissenschaftswelt, also auf die atheistische Wissenschaftswelt, ganz genau dasselbe. Wenn du lesen kannst, kannst du die wichtigsten Schriften der größten Denker dieser Zeit selber lesen. Das heißt, du hast direkten Zugang zu ihrer Wahrheit. Du kannst dann Platon lesen oder Hegel oder Wittgenstein oder wer auch immer. Ja, du hast direkten Zugang dazu, weil diese Schrift mehr noch als die artikulierte Sprache rational durchgeformt ist. Denn wir beide, Sie weniger als ich, aber ich plaudere einfach so dahin, während Sie schon immer sehr artikuliert sind. Aber würde ich das, was ich jetzt gerade sage, schreiben, würde ich darüber so eine Art Bewusstseinskontrolle hinweggleiten lassen und das viel rationaler formulieren, als ich das jetzt
spreche. Deswegen machen wir es ja als Video.
Genau. Aber das ist eben dieser ungeheure Sprung mit der Erfindung der Schrift und vor allen Dingen der allgemeinen Zugänglichkeit von verschriftlichten, also von Texten, als Weg zur Wahrheit für jeden Einzelnen. Ja, da kommt unendlich viel zusammen. Wahrheit, Rationalität und Individualität. Ja, jeder Einzelne, jeder wird als Individuum wahrheitsfähig. Ohne Zwischeninstanzen, auch ein tolles Thema in dem Zusammenhang, denn bisher war man abhängig von Priestern, man war abhängig von Pädagogen, von Mittelsmännern. Ein Sachverhalt, der sich ja dann im Internetzeitalter wiederholt hat, als man dann sagte, ja, ähnlich wie in der Reformation, haben wir jetzt im Zeitalter des Internets selber als Einzelperson unmittelbaren Zugang zu den Meldungen der Welt. Ja, wir brauchen keine Journalisten mehr, wir brauchen keine Pädagogen mehr. Wir machen uns selber unseren Zugang zu den Informationen. Das war damals durch die Bibel erreicht worden, also durch die allgemein zugängliche. Und dem verdanken wir natürlich unendlich viel. Aber es hat eben auch den Horizont geprägt, in dem wir unsere eigene Existenz ausgelegt haben. Denn die Bibel war ja nicht nur irgendein Buch, sondern für viele das einzige Buch über Jahrhunderte hinweg oder das Buch der absoluten Autorität, also das Buch der Wahrheit, sodass also die einzelnen Geschichten, die in der Bibel erzählt werden, zumindest als Metaphern für den eigenen Lebensweg nützlich waren. Das heißt, man hat sich die eigenen Lebenssituationen nach biblischen Geschichten zurechtgelegt, und auch unklare Situationen versucht, sich aufzuklären, indem man sie nach biblischen Modellen gedeutet hat. Im Grunde machen wir auch heute nichts anderes, nicht? Wenn wir vor dem Chaos des Alltags stehen oder dem Chaos der Weltgeschichte, dann greifen wir uns aus irgendwelchen Texten Muster heraus, mit denen wir uns das zurechtlegen. Wenn wir beispielsweise sagen, wie ist die Welt heute? Dekadent im Westen. Ja, was heißt das denn? Ja, lies Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes. Dann kriegst du ein Bild von dem, was Dekadenz ist. Ja, so arbeiten wir also auch heute noch. Das heißt also hier auch das Bild, das du von der jetzigen Welt hast, die Dekadenz des 21. Jahrhunderts, das hast du nur als klares Bild vor dir, weil du irgendwelche Texte über die Dekadenz der Gesellschaft mal gelesen hast. Ja? Anders kannst du das gar nicht. Also nur durch Texte hindurch, nur durch Sprache hindurch, kannst du dir überhaupt ein Bild von der Welt machen.
Ja, das ist schon spannend, wenn man sich so vorstellt, wie sehr eigentlich diese Bibel über Jahrhunderte bis heute das ganze Leben eingegrenzt hat eigentlich. Ja? Also in die Motive und die Bilder und so weiter. Der Bibel oder auch die Sprache der Bibel.
Die Sprache der Bibel sowieso. Ich meine, kaum mehr jemand liest ja die Bibel, denke ich heutzutage. Aber Bibel, ich will nicht sagen bibelfest, aber bibelkundig sind unendlich viele, die es gar nicht wissen. Ja. Weil sie gar nicht wissen, dass diese Bilder, die Metaphern, auch viele Redensarten einfach aus der Bibel stammen. Ja, dass sie von daher kommen. Und es gibt natürlich kein anderes Buch, das einen derartigen Einfluss auf unsere Kultur gehabt hat, wie die Bibel, also auf die gesamte westlich-christliche Kultur.
Ja, was ja noch ein aktuelles Phänomen ist, was ganz spannend ist, sind ja diese Sprachmodelle der KI. Also wo es ja jetzt uns plötzlich überraschend möglich ist, für viele jedenfalls nicht mehr zu unterscheiden vom menschlichen Inneren. Dass diese Maschinen denken und eine Logik haben, aber nur durch Sprache eigentlich.
Das weiß ich nicht, ob sie nur durch Sprache diese Fähigkeit haben. Ich glaube nicht, dass man Algorithmen auf Sprache reduzieren kann. Man kann, das Ganze muss natürlich dann über Sprache laufen, damit dieser Effekt erzielt wird, dass man gewissermaßen menschliche Kompetenzen durch KI ersetzen kann. Aber der Algorithmus ist ja eigentlich am ehesten verständlich zu machen als Faustregel. Und solche Faustregeln kann man sehr gut kodifizieren. Deshalb funktioniert das auch nur, also mit meistens Wenn-Dann-Schaltungen. Und das ist, glaube ich, der Background der ganzen Sache. Und das Zweite ist eben, das unglaubliche Gedächtnis, also die Speicherfähigkeiten, die es gibt, die es dann eben ermöglichen, wenn Sie irgendwie eine Frage haben an Grok oder an irgendein anderes diese KI-Programme, dann sehen Sie ja auch, wenn Sie den Expertenmodus einschalten, welche in Windeseile welche Texte da durchgegangen werden. Das heißt also, Sie stellen eine Frage zu irgendeinem beliebigen Thema, KI ruft dann aufgrund des unendlichen Speicherreservoirs, das diese Programme haben, rufen Sie dann einschlägige Texte dazu aus, lesen die durch, mehr oder minder, scannen sie und aktivieren dann, ja wahrscheinlich nach irgendeinem auch assoziativen Verfahren, Texte, die dem nahe kommen. Wie die das jetzt machen, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie sie es machen, das Ganze in eine elegante, menschenähnliche Formulierung zu bringen. Das kann man ja nicht einfach nur durch Zitieren, das würde man ja erkennen. Also da muss es auch so etwas geben wie ein allgemeines Programm für etwa deutsche Sprachbildung, so ähnlich wie das Noam Chomsky unterstellt hat. Also dass es so ein allgemeines Sprachprogramm gibt, das jedem Menschen eingeboren ist. Wenn es das gibt, dann müsste es auch möglich sein, es nachzubauen. Also denn alles, was man klar formulieren kann, kann man auch als Computerprogramm schreiben. Ich vermute, so irgendetwas muss da dahinter stecken. Ich will nur darauf hinaus, bei KI geht es nicht vom Logos aus. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Sondern es geht, glaube ich, schon von der Mathematik aus, also vom Gegenpol und nicht von vom Sprechen. Ich glaube, das sind doch zwei unterschiedliche Quellen. Nur beherrscht es eben, seit es Computer gibt, seit Alan Turing angefangen hat nachzudenken, beherrscht es die Welt des Computers hervorragend, alles, was wir klar sagen können, als Programm zu schreiben. Ja, das ist, glaube ich, der entscheidende Effekt.
Oder sagen wir es vielleicht andersrum. Ein Aspekt ist ja so ein bisschen, es gab ja, glaube ich, auch verschiedene Wege, wie man dachte, wie kann man jetzt die KI durchsetzen, also verschiedene Ansätze und so weiter. Also es gibt ja auch diese, Real Life oder wie, also die, sozusagen die von Gegenständen ausgehende KI, aber es durchgesetzt, also den großen Siegeszug der KI haben ja eben diese Large Language Models, also diese Sprachmodelle gebracht, soweit ich das verstehe, ich glaube, wenige verstehen das, aber ist es ja so, dass die nur in der Sprache trotzdem denken, also die verstehen ja den Inhalt einer Sache nicht, sondern sie nähern sich dem nur über die Logik der Sprache trotzdem.
Gerade deshalb würde ich sagen, geht das Ganze von der Mathematik aus und von den Algorithmen, weil sie eben nicht verstehen. Also es gibt dieses berühmte Chinese Room Experiment, es ist kein Experiment, es ist nur ein Gedankenspiel, nämlich wenn man irgendjemanden in einen Raum setzt, ganz isoliert, und ihm von außen irgendeinen Input gibt in irgendeiner Sprache, und er hat dann eine Grammatik und ein Lexikon einer anderen Sprache, Chinesisch beispielsweise, und kann dann mit Hilfe dieser Grammatik und dieser Sprache das eben ins Chinesische übersetzen, ohne auch nur ein Wort davon zu verstehen. Ja, also das ist dieses Modell Chinese Room, und ich glaube, das ist ein relativ plausibles Modell für das, was Computer machen. Also um es nochmal zu sagen, sie müssen gar nicht verstehen, was sie sagen, sondern sie müssen nur einen klar artikulierten Satz nach bekannten Regeln so formulieren können oder umformulieren können, dass man ihn als Programm anschreiben kann. Oder jedes Problem, das sie stellen, wenn es klar gesagt werden kann, klar formuliert werden kann, kann man es als Programm schreiben. Das war die ursprüngliche Problemstellung, what computers can't do. Ne? Also das war da die Hoffnung der Menschen steckte in dieser Frage. Ja. Ne? Es gibt doch hoffentlich noch irgendetwas, was Computer nicht können, damit ich nicht völlig überflüssig werde. Aber die Antwort auf diese Frage hat eben Alan Turing schon in den 30er Jahren gegeben, also schon vor fast 100 Jahren, nämlich okay, du willst wissen, was Computer nicht können, dann sage mir doch mal irgendetwas, was du kannst und was Computer nicht können. Wenn du das aber klar sagen kannst, was du da machst und was du kannst, dann kann ich auch ein Programm schreiben, das den nächsten Computer dazu bringt, genau das auch zu machen. Mhm. Ja, also dieser Gedanke, es geht nur um die klare Formulierung des Problems, sodass ein Algorithmus das Problem abarbeiten kann. Und ich vermute, etwas anderes kann auch nicht in Sprachmodellen stecken, weil das immer wieder derselbe Punkt ist, dass das Ganze von Algorithmen getragen wird. Also programmiert es letztlich. Auch Programme, die durch Selbstprogrammierung von Computern, was es seit langem ja auch gibt, entstehen, ist die Basis ein Algorithmus. Also Mathematik, würde ich sagen.
Ja, aber es sind einfach gigantische Übersetzungsleistungen,
die das im Prinzip bringt. Ja, es sind gigantische Übersetzungen, aber eben, wenn das Chinese Room Experiment oder Modell stimmt, Übersetzungsleistungen, die genial stattfinden, ohne irgendein Verstehen. Ja. Nicht? Man hat ja, also Verstehen, dieser Begriff, hat ja eine große Rolle gespielt in den Geisteswissenschaften. Die Hermeneutik hat sich als Wissenschaft darum gekümmert. Und das war ja eigentlich die tiefe Kränkung, die auch im Computer drinsteckt, dass man erfolgreich kommunizieren kann, ohne zu verstehen.
Ja.
Ja. Und man könnte dann sagen, ja, das Menschliche, das, was dann noch übrig bleibt, das ist vielleicht dieses Verstehen, was aber gar nicht mehr vorausgesetzt wird, damit weiter kommuniziert wird. Nicht? Die Kommunikation setzt sich fort in Anschlusskommunikation und es ist gar nicht sicher, ob darin ein Verstehen stattfinden muss. Schon die Romantiker, die Frühromantiker, unsere deutschen Frühromantiker, sind davon ausgegangen, dass es gar kein Verstehen eigentlich gibt, sondern nur ein konstruktives Missverstehen. Mhm. Ja? Hauptsache ist, es wird weiter kommuniziert, es wird weiter geredet. Und wenn Sie so die Sachen anpacken, wird Ihnen vieles verständlich, dass nämlich oft völliger Unsinn produziert wird und trotzdem geht es weiter.
Ja, oder man so gesagt, man hätte natürlich immer gedacht, der Computer, was er nicht hat, ist, er hat keinen Körper sozusagen, also er kann nicht fühlen, er kann nicht und so weiter.
Ja.
Er hat keine Emotionen. Und jetzt ist aber doch die dystopische Erkenntnis, dass diese KI-Modelle durch eine Perfektion der Sprache, wenn man so will, also sie haben ja wirklich eine perfekte Sprache in gewisser Hinsicht, durch die Perfektion der Sprache für sehr, 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 sehr viele Menschen den ununterscheidbaren Eindruck vermitteln können, sie würden mit einem Menschen mit einem Bewusstsein irgendwie kommunizieren. Und es hängt offenbar nur an der Perfektion der Sprache.
Jetzt komme ich natürlich wieder mit der Wolte des alten weißen Mannes, nämlich zu sagen, das ist uralt. Das kann man aber präzise sagen. Josef Weizenbaum, einer der Pioniere der Computerforschung, hat schon vor vielen, vielen Jahrzehnten ein ganz einfaches Programm geschrieben mit dem Titel ELIZA. Und das ist ein Programm, das einen Psychoanalytiker simulieren soll. Und dieser Psychoanalytiker, also das Programm, hat genauso operiert wie ein richtiger Analytiker, nämlich er hat den Patienten aufgefordert, über irgendwas zu sprechen, beispielsweise, was hast du denn geträumt heute Nacht? Und dann sagt der Patient irgendetwas, etwa, ich habe von meiner Mutter geträumt, das wäre natürlich ideal. Und darauf reagiert dann das Programm mit der Frage, träumst du häufiger von deiner Mutter? Oder so irgendetwas. Nee. Das heißt also, das Programm nimmt nur ein Wort auf und verknüpft dieses aus dem, was der Patient gesagt hat oder der der Mensch, der mit dem Programm interagiert und bildet aus diesem Wort wieder eine erneute Sprache. Und das funktioniert bis zum heutigen Tag. Das Programm funktioniert bis zum heutigen Tag. Das heißt nun wiederum, Sie müssen erstaunlich wenig tun, um den Eindruck zu erwecken, ein Mensch zu sein. War es jetzt Kleist oder Hebbel? Ich glaube, es war Hebbel, der Dramatiker Hebbel, der mal gesagt hat, mir, Hebbel, genügt eine Wand und ein Stück Kreide, an denen ich die Umrisse eines Menschen male, um in ein Gespräch zu kommen. Ich meine, das ist jetzt poetisch hoch übertrieben, aber man braucht nicht sehr viel, um den Eindruck zu erwecken, man hätte es mit einem Menschen zu tun. Was übrigens ein großes Thema von Science-Fiction-Literatur und Science-Fiction-Filmen auch schon seit vielen Jahrzehnten ist, dass man es immer wieder mit Androiden zu tun hat oder mit menschenähnlichen Robotern und ähnlichem mehr, was die, wenn man so will, zu glaubhaften Kommunikationspartnern macht, das ist nicht ihr Verständnis oder ihr Innenleben, sondern das ist einfach nur ja die Bescheidenheit des Menschen an sich in seinen Erwartungen an Kommunikation. Mhm. Ja, also es genügt, sich aussprechen zu können, es genügt, Stichworte wieder zu bekommen, ein Feedback zu bekommen, wie man so schön sagt, was ja auch ein Begriff aus der Kybernetik ist. Ja. Das genügt, um die Kommunikation fortzusetzen. Deshalb hatte ich vorhin mal gesagt, es ist ganz sinnvoll zu unterscheiden zwischen Sprache und Sprechen auf der einen Seite und Kommunikation auf der anderen. Man kann auch kommunizieren, ohne zu sprechen. Ja, und das wäre eigentlich meine Antwort auf Ihre Überlegungen. Die Computer können kommunizieren, aber nicht sprechen.
Mhm. Sie können nicht sprechen.
Sie okay. können nicht sprechen. Ich meine das jetzt mal im emphatischen Sinne von sprechen. Kommunizieren können Sie auch im Medium Sprache. Das war, aber ich würde sagen, das Sprechen ist etwas anders. Wenn ich an Sie appelliere, wenn ich mich an Sie wende oder wenn ich an meine dann spätere Frau frage, willst du mich heiraten? Ja. Das ist Sprechen. Nicht? Kommunizieren kann man mit allen möglichen Medien, aber auch natürlich in Sprache kann man sehr gut kommunizieren. Aber dazu ist so etwas wie Sprechen in diesem emphatischen Sinn nicht möglich. Aber das ist das, was man durch die Muttersprache, wenn man so will, mitkriegt.
Ja, ist eine spannende Unterscheidung. Ich muss sagen, jetzt so rein intuitiv finde ich ja immer, wenn man sagt, die Macht der Sprache und die Macht des Sprechens, dann glaube ich immer sehr dran, finde, das ist sehr wichtig. Wenn man sagt, wenn dann so Politiker sagen, nur durch das Wort austauschen und sagen, die Macht der Kommunikation, dann sage ich immer, das ist ja wirklich der größte Schwachsinn überhaupt.
Ja, es ist die Macht der Kommunikation besteht darin, dass man sich herausreden kann und dass man eben gerade nicht auf eine Frage antwortet, was ja typisch ist für Politiker. Nicht? Sie antworten gerade nicht auf die Frage, wenn jemand mal eine kritische Frage stellt, sondern sie weichen aus, sie gehen irgendwie in einen ganz anderen Bereich. Aber gerade das wäre für mich auch Sprechen. Ne? Eine wirkliche Frage stellen an einen wirklichen anderen, wo man nicht weiß, wie die Antwort lautet und wo, wenn Sie so wollen, das Feedback nicht vorprogrammiert ist.
Ja. Ja, vielleicht nochmal zum Ende, um dann wieder den Bogen zurückzuspannen. Das ist ja durchaus auch spannend, die Kommunikation des politischen Berlins, wenn wir es mal so sagen wollen. Es gibt ja eine riesige Kommunikationsindustrie auch von ganz klugen Leuten, die den Politikern ganz kluge Ratschläge geben. Und die enden im Wesentlichen immer dabei, wie so, sag bloß nichts, was irgendwie aneckt, ja, oder skandalisiert werden kann. Und Angela Merkel hat das ja wirklich perfektioniert. Also Angela Merkel wäre ja das, was jetzt Friedrich Merz passiert ist, dass er vor irgendwelchen Schülern irgendwie sagt, die USA wurden gedemütigt, was ja eine starke Formulierung ist, die dann die ganze Welt aufgegriffen hat und jetzt vielleicht dazu führt, dass die USA Truppen abziehen. Das wäre ja Merkel nicht passiert, weil Merkel immer wusste, ne, alle hören zu, und alles, was sie gesagt hat, darauf ausgelegt hat, dass man da jetzt nichts sozusagen aus dem Zusammenhang reißen kann, also dass sie eigentlich nichts sagt. Und das macht ja auch einen großen Teil dieser Depressivität irgendwie aus im politischen Berlin, ist diese Kommunikationsindustrie eigentlich.
Aber das ist doch eine wunderbare Bestätigung dessen, worüber wir gerade gesprochen haben, den Unterschied zwischen Sprechen und Kommunizieren. Man lernt zu kommunizieren, um nichts zu sagen.
Ja.
Genau darum geht es.
Ja. Und aber es ist auch, es ist auch ein bisschen so, dass man auch eigentlich wieder diesen Effekt sieht, was wir vorhin gesprochen haben, dass durch diese Kommunikation, diese Kommunikationsreduzierung auch im politischen Berlin, auch ab irgendeinem Punkt gar nichts mehr gesagt werden kann irgendwie, weil wirklich auch die Worte einfach wegfallen oder auch die Politiker nichts mehr sagen, auf das man sich beziehen könnte und so weiter.
Ja, ich meine, vielleicht ist die Schwierigkeit, die Sie haben mit meiner frechen These, das Sprechen nicht kommunizieren.
Nee, ich habe damit gar kein Problem. Ich versuche Sie ja zu untermauern.
Nein, ich wollte Sie erklären, also dass es einen guten Grund dafür gibt, da zunächst mal zu zögern, weil wir ja Kommunikation brauchen, nämlich überall da, wo es um Sachthemen geht. Und wenn Sie einen Post auf X absetzen oder sowas, dann sprechen Sie ja nicht, sondern Sie kommunizieren. Und wenn man Glück hat, ist es ein sachlicher oder argumentativ vorgetragener Post. Das kann gut passieren. Und insofern ist es das, was wir dann natürlich auch von Politikern erwarten, dass sie nämlich sachlich kommunizieren. Aber wie gesagt, es geht ja mittlerweile darum, aus Kommunikation eine Abwehrstrategie zu machen. Also nicht belangbar zu sein, sagen wir mal so. Ja, durch nichts belangbar zu sein von dem, was man kommuniziert. Und insofern gehört das jetzt mit hinein in das Thema Propaganda, das wir diskutiert haben auch. Ja.
Okay, das nehmen wir als Schlusswort. 1:40 reichen. Vielen Dank, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es gefällt Ihnen, wenn wir so ein bisschen so Themenfokus und so weiter setzen. Unsere Nietzsche-Folge kam ja ganz gut an bei Ihnen, deswegen dachten wir machen es jetzt öfter. Aber schreiben Sie uns gerne nochmal, wie Sie das finden. Sie können uns auch gerne schreiben, welche Themen dieser Art Sie gerne auch mal behandelt hätten hier bei uns. Und ansonsten, bleibt es mir nur zu sagen, natürlich, dass das hier kostenlos für alle ist, also unabhängig finanziert wird und nur geht dank Ihrer Unterstützung. Also wenn Sie möchten, dass wir sowas öfter machen können, tiefer machen können, besser machen können, dann unterstützen Sie doch unsere Arbeit. Werden Sie vielleicht Abonnent, Freund von Apollo News. Das hilft uns sehr. Ansonsten sehen wir uns jeden Freitag bei Bolz und Mannhardt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.